Und ich möchte jetzt mal unsere Zuhörer einladen, Fragen zu stellen. Und während sie überlegen und bald Fragen haben, es gibt zwei Fragen online, habe ich gesehen. Die eine Frage ist, ich gehe von unten rauf, ein Dank für den schönen interdisziplinären Überblick zum Thema, warum aber wurde kein Psychiater eingeladen, gibt es keine psychiatrischen Nachsorgedaten und Programme? Ich bin da ebenfalls überfragt. Uns sind keine aufgefallen, aber vielleicht, Herr Dr. Rommer, vielleicht wissen Sie das. Wollen Sie sich zu mir setzen oder können Sie?
Wir arbeiten mit einem Psychiater zusammen. Und wir haben Neuropsychologen, wir werden die Patienten, was eben Kognitionsprobleme oder Depressionsprobleme, Fatigue-Probleme haben, werden uns neuropsychologisch untersucht und bei der Anamnese schon, wenn Auffälligkeiten sind, wird auch mit unseren Psychiatern gesprochen. Also wir haben die Psychiater an Bord.
Okay. Das ist eine Frage, die ich habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt sehr viele Ansprechpartner in Wien, aber wissen die Leute, wo sie hingehen sollen? Also ich meine, wie gut arbeitet ihr alle zusammen? Weil das ist ja doch so interdisziplinär, man merkt, jeder verweist auf den die andere, verwendet auch die gleichen Slides. Es ist auch sehr überlappend natürlich, weil selten nur ein Symptom ist. Wie funktioniert das gut oder gibt es da Möglichkeiten, redet ihr alle miteinander oder ist das unterschiedliche Stränge und...
Also was bei uns ist, wir haben die Corona-Ambulanz später initiiert als die Kardiologie im AKH und viele Patienten waren schon auf der Kardiologie und werden dann zu uns überwiesen und auch wir überweisen sie zu den Kardiologen. Wo ich jetzt angerufen worden bin, angeschrieben worden bin, das war von der Pulmologie, dass die Pulmologie im AKH mit der Neurologie gemeinsam zusammenarbeiten möchte. Aber momentan sind wir natürlich auf unsere neurologischen Aspekte und auf die psychiatrischen Aspekte spezialisiert.
Okay, vielleicht eine Frage an die anderen Kolleginnen. Bitte.
Gerade in dieser Krise waren wir als Allgemeinärzte, ich bin Allgemeinärztin aus Bregenz, sehr stark involviert, auch in das Post-Covid-Syndrom sind wir jetzt involviert. Und ich denke, die Patienten werden von uns durch diese Menagerie geführt. Und es liegt an einem guten Hausarzt, den Patienten in dieser Beziehung zu betreuen und ihn auch dann der Fachdisziplin zuzuweisen. Was in manchen Fällen notwendig ist, in manchen Fällen können auch wir das schon abdecken.
Ja, das glaube ich, dass Sie da, dass Allgemeinärzte da eine ganz, ganz essentielle...
Weil Sie gefragt haben, wie kommt der Patient durch diesen Urwald, ja. So wird er durchgeführt und ich denke, so macht es auch der Patient. Und
das funktioniert auch.
Weil das funktioniert auch. Wir in Vorarlberg sind hier gut aufgestellt gewesen, der Patient hat uns mitgeteilt, dass er Corona-krank war und kommt natürlich nachher auch wieder in unsere Praxen zurück. Ja.
Und das ist auch sinnvoll und auch, wie es wir beim letzten Vortrag gehört haben, der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt.
Ja, und so haben wir es auch empfunden und so haben wir es auch gelebt und so werden wir jetzt auch mit dem Post-Covid-Syndrom die Patienten gut durch diese fachärztliche Disziplinen führen. Ja, und dann zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen auch der Reha-Kollege hat schon erwähnt, dass es auch in Bregenz eine ambulante Reha für diese Patienten gibt und es funktioniert einwandfrei. Ja. Mhm. Dankeschön.
Ja. Danke vielmals für diese Zurechtweisung meiner Person, die so kliniklastig ist. Aber eine Frage, die ich schon auch habe, ist natürlich, es ist so, nachdem man wenig weiß, möchte man ja auch ein bisschen mehr verstehen und da habe ich immer das Gefühl, da braucht man enorme Patientenzahlen in Wirklichkeit, gerade bei so heterogenen Bildern und insofern wäre so ein gemeinsamer Register oder so wahrscheinlich nicht unpraktisch. Ich habe das Gefühl, es gibt es nicht in Wien, aber ich kann mich auch täuschen. Und man kann mich, wie ist das im Krankenhaus Floridsdorf?
Also es gibt auch bei uns leider kein Register in dem Sinne. Ich hatte das ganz am Anfang noch im März, April 2020, ganz am Anfang vorgeschlagen, dass man so Long-Covid-Ambulanzen einrichtet, sehr früh. Und das wurde damals zumindest noch vom Wiener Gesundheitsverbund als solches noch nicht gewünscht, gewollt. Mittlerweile gibt es ja viele, gerade an der MedUni Wien. Wir führen natürlich mehr oder weniger ein bisschen Buch, aber wir haben kein formales Register. Ich würde das grundsätzlich sehr begrüßen, dass man das macht. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ein enormes Projekt. Sie wissen das alle besser als ich. Wir reden hier von Millionen mittlerweile von infizierten Personen quer über Österreich. Das bedarf einer entsprechenden Anstrengung mit viel, viel auch IT-Support, Logistik und so weiter, wenn man das ordentlich machen möchte. Ich sehe da einen Willen, der immer wieder da und dort aufpoppt, aber nichts, was strukturiert quasi in die Hand genommen wird und vereinheitlicht gemacht wird. Jede Einrichtung, auch der Kollege von der Neurologie hat es gesagt, da gibt es einzelne Kooperationen und es gibt überall da und dort Long-Covid-Ambulanzen. Auch wir betreuen Patienten in unserer Routine einfach sehr viele mit. Ich weiß, aus dem niedergelassenen Bereich der Lungenfachärztinnen, Covid und Post-Covid ist mittlerweile und macht mittlerweile ungefähr ein Drittel aller täglichen Besuche aus. Also muss ich nur vorstellen, teils, das wird nicht bei allen Ordinationen so sein, aber bei vielen, man muss sich vorstellen, von welchen Zahlen wir hier sprechen. Gott sei Dank hat die Mehrheit nichts oder bessert sich im Laufe von 6 bis 12 Monaten. Also wir haben es hier schon mit gigantischen Fallzahlen einfach zu tun. Aber vielleicht weiß der Ralf Zwick da mehr bezüglich allgemeinen Register. Ich glaube, in Tirol ist eins vorhanden, aber mehr wüsste ich jetzt nicht.
Naja, vielleicht ergibt sich ja durchs Zusammenkommen etwas, wo die allgemeinen Mediziner natürlich auch inkludiert werden sollten. Okay, dann habe ich, warten Sie, da war noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Walipur. Online eine Frage, gibt es pulmonale Struktur- oder Funktionsstörungen auch nach klinisch asymptomatischer Covid-Infektion?
Naja, das ist das, was ich so gegen Ende meines Vortrags gesagt habe. Es gibt eigentlich für die milde Covid-Erkrankung, geschweige denn für die asymptomatische, gibt es keine Daten in dem Sinn. Es gibt immer wieder Fallserien und alle die Studien, die ich gezeigt habe und auch die anderen, sind diesem Reporting-Bias unterlegen, dass jene Patienten, auch die ambulant geführt werden, ob das in Tirol oder woanders war, das sind ja immer Personen, die persistierende Beschwerden haben. Es gibt viele Surveys von aus England in erster Linie und auch aus manchen anderen Ländern, wo man fragt, wie viele Symptome noch bestehen. Aber mir ist nicht bekannt, dass für asymptomatische Covid- oder SARS-CoV-2-Infektion, in dem Fall darf man es endlich einmal Covid-19-Erkrankung nennen, dass es hier eine Beeinträchtigung gibt. Und es gibt auch keine Parallelen dazu aus anderen Bereichen, von anderen Viruserkrankungen.
Okay, danke vielmals. Und ich glaube, an Sie ist diese Frage gerichtet. Welche waren die anderen Marker bei der Studie, in der 3 Parameter darunter Ubiquitin untersucht wurden?
Die Neurofilamente, das ist das Teil des Axonskeletts der Axone. Und man kennt diesen Marker, er kommt eigentlich von der MS, wenn die Nerven zugrunde gehen, die Axonen zugrunde gehen, steigt er an. Das sind die Neurofilamente. Und das zweite ist das GFAP, das gliale, fibrilläre, saure Protein. Das ist ein Teil der Astrozyten. Und wenn die Astrozyten zugrunde gehen, dann steigt auch dieser Marker an. Kommt eigentlich aus der Neuroimmunologie, ist aber in den neurodegenerativen Erkrankungen eigentlich auch schon ein etablierter Marker, vor allem in den Demenzen.
Danke für die Aufklärung und hier ist noch eine Ergänzung zu unserer vorherigen Diskussion. Das wurde eh vom Dr. Zwick erwähnt, dass an der Klinik Otterkring gibt es eine Long-Covid-Ambulanz für Kinder und Jugendliche speziell. Aber das ist, danke vielmals für diese Anmerkung. Dem Dr. Zwick hätte ich noch eine Frage, weil Sie die Mastzellaktivierung immer angesprochen haben. Gibt es da Daten zu Antihistaminika oder zum Mastzellaktivierungssyndrom? Haben Sie da Erfahrungen oder gibt es da sogar Daten dazu?
Prospektiv randomisierte Studien gibt es zu diesem Thema nicht. Das ist etwas, was unter die Kategorie fällt, was noch in Zukunft zu klären ist. Und es gibt bei vielen von diesen Dingen noch keine prospektiv randomisierten Studien. Unsere Daten haben wir, glaube ich, im April letzten Jahres eingereicht. Dieser Prozess dauert dann viele Monate. Und angenommen wurde es im Dezember und finden tust du es dann im Jänner, dann ist das schon wieder Schnee von vorgestern. Und es sind aber ganz sicher diese Themen derzeit am Laufen. Und es gibt halt so diese Erfahrung als Pneumologe, da mache ich eine Allergiediagnostik, wenn das irgendwie in diese Richtung geht, wenn ich ein eosinophiles kationisches Protein habe, das erhöht ist, wenn ich so manche Symptome habe, wo ich mir denke, das Histamin könnte eine Rolle spielen, ist das eine reine klinische Einschätzung von mir, wo ich eine Histaminblockade mache. Und da mache ich eben nicht nur das Antihistaminikum mit der H2-Blockade, sondern gebe dazu noch eine H1-Blockade, quasi das Ulkus-Medikament dazu. Das versteht dann niemand, warum ich den Blödsinn tue. Aber das ist, weil ich eine vollständige Histaminblockade mir wünsche. Und dann sage ich immer, genauso wie beim Husten, das sind wir gewohnt als Lungenärzte, wir machen Trials und dann schauen wir einfach, was passiert klinisch. und dann merkt es der Patient eh. Und das war, am Anfang habe ich da viel Hoffnung reingesteckt. Jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich bin da mit meiner Sensitivität bei 10-20% richtig. Wohingegen bei der autonomen Dysfunktion, die liegt jetzt bei 98%. Also ich habe null Gefühl gehabt für diese Menschen, klarerweise, weil das eine neue Erkrankung ist. Aber mittlerweile weiß ich sehr, sehr gut, wem ich diesen Zettel mit nach Hause gebe. Und 9 von 10 Fällen ist dann tatsächlich so, dass die eine autonome Dysfunktion haben. Und da hilft dann diese einfache Intervention mit der Triasflüssigkeit, Nazel- und Kompressionsstrumpfhose Klasse 2 bei gefühlten 80-90%. Aber wir werden diese Daten aufarbeiten. Jetzt haben wir ungefähr 400 Patienten gemacht. Das waren sehr wenige. Ich glaube, das waren 80 Patienten, die wir von Sommer 2020 bis März 2021 angeschaut haben. Das waren quasi die ersten Patienten, die dann nach Monaten gekommen sind mit komischen Symptomen. Jetzt haben wir extrem viel dazugelernt, so wie wir alle. Ich glaube, ich habe seit der Matura nicht mehr so viel gelernt wie in den letzten 2 Jahren und sind da im ständigen Dazulernen weiter.
Okay, danke vielmals. Das zeigt, dass die Erfahrung einfach auch einen großen Stellenwert hat. Dann hätte ich noch eine abschließende Frage an die Frau Dr. Gyöngeschi. Es war eine kürzliche, ich glaube, Sie haben es eher erwähnt, aber ich habe es nicht so gut gesehen auf den Slides. Die Rate an Myokardinfarkten oder koronaren Herzerkrankungen oder koronaren Events, sagen wir, nach Covid ist ja auch bei asymptomatischen erhöht, oder? Ist das ein Spezifikum? Also auch die Myokard ist hier, oder Herzinfarkt oder irgendwelche Angina-Events nach Covid-Infektionen ist bei sehr, sehr vielen Patienten, auch bei vorher völlig asymptomatischen oder Corona-Unauffälligen, deutlich erhöht im Verlauf des nächsten Jahres. Stimmt's?
Eine Erkrankung oder Myokardinfarkt ist sehr selten, aber ein Myokarditis und nachfolgende, zum Beispiel ein Herzinsuffizienzzeichen oder Perikarditis, kommen viel öfter vor.
Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann glaube ich, wir haben alle viel gelernt, so viel wie seit der Matura nicht mehr, wie der Dr. Zwick gesagt hat, in nur 1,5 Stunden. Vielen Dank all den Rednerinnen und Rednern für Ihre wunderbaren Vorträge, Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen und Kommen, und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke vielmals.